Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Legrand. Mach dein Zuhause smarter mit Legrand. Entdecke die neuen Schalterserien Ceano with NetAtmo für den Innenbereich sowie Plexo New with NetAtmo für Feucht- und Außenbereiche. Dank Zigbee 3.0 sind keine zusätzlichen Kabel nötig. Ideal für Renovierungen und Neubauten. Ein Knopfdruck und das Licht geht aus, die Rollläden fahren herunter und die Heizung wird reduziert. Zusätzlich hat Ceano vernetzbare Komponenten des MyHome-Systems im Portfolio, in welches die Bitticino-Sprechanlagen integriert werden können. Für mehr Informationen besuche jetzt legrand-germany auf Instagram.
In dieser Folge sprechen wir über das vielleicht älteste Gewerbe der Welt. Genau, Geburtshilfe. Wenn man länger darüber nachdenkt, liegt der Gedanke nahe. Seit die Menschheit existiert, geht es bei Geburten wortwörtlich um Leben und Tod. Schon lange bevor es spezialisierte Berufe wie Schmied oder Jäger gab, musste jemand da sein, um bei der Geburt zu helfen, werdenden Müttern und Neugeborenen Sicherheit und Unterstützung zu bieten und oft genug ihr Leben zu retten. Man kann sich leicht vorstellen, wie schon in frühen Stammesgesellschaften eine erfahrene Frau anderen schwangeren Frauen aus der Gemeinschaft half. Sie kannte wahrscheinlich Kräuter, einfache Heilmittel und Techniken und wusste, welche Haltung oder Atemtechnik die Geburt erleichterte. Ihr Wissen wurde von Generation zu Generation weitergegeben, lange bevor es schriftliche Aufzeichnungen oder moderne Medizin gab. Hebammen waren also nicht nur Geburtshelferinnen, sondern auch Hüterinnen von Wissen und Erfahrung. Ihr Beruf war überlebenswichtig für das Fortbestehen der Gemeinschaft. Ganz gleich, wie fortschrittlich eine Kultur war, es brauchte immer eine Frau, die half, neues Leben sicher zur Welt zu bringen. Kleine Abschweifung. Gerade habe ich eine Frau gesagt und auch heute noch sind es überwiegend Frauen, die als Hebamme arbeiten. Inzwischen können aber auch Männer Hebammen werden. Ja, Hebammen. Nicht Hebammer oder Hebmänner oder Entbindungspfleger, wie sie ab Mitte der 80er bis ins Jahr 2020 genannt wurden. Heute gilt hier das generische Femininum, das heißt, die weibliche Bezeichnung Hebamme gilt auch für Männer. Eine absolute Rarität im Deutschen. Normalerweise muss sich die Frau mitgemeint fühlen, wenn von Lehrern, Geschäftsführern, Serienmördern, Bademeistern, Ärzten etc. die Rede ist. Wie auch immer. Die meisten Hebammen sind Frauen und bis vor wenigen Jahrzehnten waren es ausschließlich Frauen. Hebammen kämpfen um jedes neue Leben. Eine ziemlich wichtige und unerlässliche Aufgabe, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig mussten sie Jahrhunderte um Anerkennung durch ihre männlichen Kollegen in den Heilberufen kämpfen. Eine resolute Frau, die vor 4 Jahrhunderten diesen Kampf aufnahm, ist die Hauptperson dieser Folge. Die Hebamme Louise Bourgeois.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau.
Ich begrüße euch zu Siegel der Medizin. Der Podcast über Menschen, die Medizingeschichte geschrieben haben. Von Gesundheit hören, dem Audioangebot der Apothekenumschau. Mein Name ist Andrea Sawatzki und ich nehme euch in dieser Folge mit an den Hof von Heinrich IV. Und Maria de' Medici. Wie immer begleitet uns eine Gastexpertin und hilft uns dabei, die Fakten einzuordnen. Wie immer nehmen wir uns die Freiheit, in unseren kleinen Geschichten ein paar Details dazu zu erfinden. Keine Sorge, das machen wir immer sehr deutlich und bleiben ansonsten auf dem Boden der Tatsachen, beziehungsweise dem rutschigen Parkett von Schloss Fontainebleau. Dort erlebt die Heldin dieser Geschichte, die Hebamme Louise Bourgeois, zu Beginn des 17. Jahrhunderts einen kometenhaften Aufstieg und einen ebenso abrupten Fall, beeinflusst das Schicksal der französischen Krone und prägt die Geschichte der Geburtshilfe in ganz Westeuropa.
Louise Bourgeois war eine französische Hebamme am Hof bei Maria von Medici, deren Kinder sie alle mit zur Welt geholfen hat.
Das ist Dr. Marita Metz-Becker, Professorin am Fachbereich Philosophie und Gesellschaftswissenschaften an der Philipps-Universität Marburg im Fach Europäische Ethnologie. Unter anderem forscht sie zur Geschichte der Hebammen und ist darum die perfekte Gesprächspartnerin für unsere Geschichte über Louise Bourgeois.
Und sie ist ihm bekannt geworden natürlich und nicht namenlos geblieben, wie viele ihrer Kolleginnen, weil sie publiziert hat. Ein Lehrbuch, oder, ja, ein wissenschaftliches Buch zur Geburtshilfe. Sie war die erste Hebamme überhaupt in unserem Kulturkreis, die ein Buch zur Geburtshilfe geschrieben hat. Wer schreibt, der bleibt, heißt es ja so schön.
Aber von Anfang an. Frankreich in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Das Land ist von heftigen religiösen Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten innerlich zerrissen. Immer wieder kommt es zu blutigen Zusammenstößen und Massakern. Zugleich ist das Land Spielball im Gefüge der europäischen Mächte sowie mächtiger Familienclans. Die Valois, die Bourbonen und die Guisen kämpfen in mörderischen Ränkespielen um die französische Krone. Wer es, wie Heinrich IV., auf den Thron geschafft hat, für den zählt neben dem Machterhalt vor allem eins. Er muss schnellstmöglich einen männlichen Erben präsentieren, besser gleich mehrere, auf Vorrat sozusagen. Die Geburt eines potenziellen Thronfolgers ist ein Staatsakt, aufmerksam beäugt von zahlreichen Zeugen und dem gesamten Hofstaat. Aber bevor wir uns der Geburt zukünftiger Könige widmen, erzählen wir erst einmal von einem anderen Baby. Im friedlichen und beschaulichen Pariser Vorort Saint-Germain kommt nämlich im Jahre 1563 die Protagonistin dieser Folge zur Welt und wird auf den Namen Louise getauft. Die Bourgeois gehören zur stetig wachsenden, wohlhabenden Bürgerschicht Frankreichs. Der Name passt also ziemlich gut. Ihren Wohlstand verdanken sie großen Ländereien außerhalb von Paris. Louise erhält eine grundlegende Schulbildung, was so viel heißt wie, sie kann lesen und schreiben, vielleicht auch ein wenig Latein. Während solche Bildung für Bauern und einfache Leute in der Stadt noch weitgehend unerreichbar ist, ist sie im Bürgertum zu jener Zeit eigentlich schon Standard und unverzichtbar. Die Beherrschung von Schrift und Zahlen spielt eine immer größere Rolle im Handel und Gewerbe. Das gilt auch für Frauen. Zwar sind es meistens Männer, die das Business führen, aber oft sind ihre Gattinnen für die Buchführung zuständig. Mit 21 Jahren heiratet Louise Bourgeois einen gewissen Martin Bourzier und wird seitdem auch La Bourzier genannt. Wir bleiben hier bei Bourgeois, denn unter diesem Namen wird sie später auch ihre Bücher veröffentlichen. Ihr Mann, Martin Bourzier, verdient sich sein Geld als Wundarzt in der königlichen Armee. Da er auf diversen Kriegszügen Soldaten zusammenflicken muss, sehen sich die beiden vermutlich selten, aber immerhin oft genug, um bald auf 3 Kinder zu kommen. 1589, Louise Bourgeois ist 26 Jahre alt, greift Heinrich von Navarra, der spätere Heinrich IV., im Kampf um die französische Krone die Vororte von Paris an. Beim Beschuss von Saint-Germain wird auch das Heim der Familie Bourgeois-Bourzier zerstört. Louise Bourgeois flieht mit ihren Kindern, ihrer Mutter und einigen wenigen Besitztümern hinter die sicheren Stadtmauern von Paris. Das bequeme Leben ist erst einmal Geschichte. Ihr Vater ist bereits zuvor verstorben und ihr Mann kommt mehrere Jahre lang nicht nach Hause, weil er in der Armee des Königs Dienst tun muss. Louise Bourgeois muss sich eine neue, selbstständige Existenz aufbauen. Auch als der Krieg 5 Jahre später endet, Navarra als Heinrich IV. Den Thron besteigt und ihr Mann endlich heimkehrt, bessert sich die Situation kaum. Gleich geschafft. Noch einmal drücken, dann ist es raus. Jetzt nicht nachlassen, ruft Louise Bourgeois gegen das laute Stöhnen an. Die beiden Männer geben noch einmal alles. Dann endlich haben sie die schwere Eichenholztruhe aus dem eigentlich viel zu engen Hausflur hinausbugsiert. Die Geburt meiner Kinder war unkomplizierter, ruft sie lachend den beiden hinterher, die jetzt gemeinsam mit dem Kutscher das schwere Möbelstück auf den bereitstehenden Pferdekarren laden. Louise Bourgeois wiegt den kleinen Beutel Münzen, den sie für das Familienerbstück bekommen hat, prüfend in der Hand. Leicht, viel zu leicht. Die 31-Jährige seufzt und ihre Miene verfinstert sich, als sie an die vielen offenen Rechnungen denkt. Die Preise sind in den 5 Jahren Krieg immer weiter gestiegen und auch jetzt, anno 1594, im ersten Jahr des Friedens, ist das Leben kaum billiger geworden. Mit der freien Hand schließt sie die knarrende Tür des kleinen, windschiefen Hauses hinter sich, das ihr und den Kindern seit einigen Jahren als Domizil dient. Immerhin wirkt das Zimmer ohne die Truhe ein wenig größer. Dafür fehlt jetzt ein Ort, an dem sie ihre Stickarbeiten verwahren kann. Übergangsweise sind sie in einem Weidenkorb untergekommen. Apropos, wo ist der denn jetzt eigentlich hin? Oh nein! Er liegt umgestürzt auf dem Boden. Dahinter sitzt Jean, ihr Jüngster, und zieht fröhlich einen Faden nach dem anderen aus einer der Stickereien. Ihre Wangen laufen vor Zorn an. Mit einem einzigen Satz ist sie bei dem Kind und reißt ihm grob die Stickarbeit aus den kleinen Händen. Jean! Herrscht sie ihren Sohn an und hebt die Hand, um ihm eine Ohrfeige zu verpassen. Weißt du, was du da getan hast? Die Arbeit von 3 Tagen ist ruiniert. Arbeit, die Essen für eine ganze Woche eingebracht hätte. Ihr Sohn schaut sie erschrocken an. Dann werden seine Augen groß und er fängt an zu weinen. Louise kann nicht anders. Sie lässt die Hand sinken, geht auf die Knie und nimmt ihren kleinen Jean in die Arme. Schon gut. Ich weiß, du hast es nicht böse gemeint. Sie wischt ihrem Sohn mit dem Ärmel die Tränen von der Wange. Wo ist denn eigentlich dein Vater schon wieder? Der sollte doch auf euch aufpassen. Und wo sind überhaupt deine Geschwister? Kaum hat Louise Bourgeois den Satz beendet, geht die Haustüre auf und ihr Gatte kommt mit den beiden größeren Kindern herein. Als er den Blick seiner Frau sieht, ahnt er schon, dass es Ärger gibt. Louise stemmt die Hände in die Hüften. Martin, wo warst du? Martin Bourzier zieht seinen Mantel aus und stellt die Arzttasche auf den Tisch. Schön, dass du den Tisch noch nicht verkauft hast. Er hebt beschwichtigend die Hände und fährt rasch fort. Ich war bei Madame Dubois. Seit sie das Kind unter der Geburt verloren hat, geht es ihr sehr schlecht. Ich habe versucht, die schlimmsten Schmerzen zu lindern. Ach, und Antoinette und Françoise habe ich mitgenommen, damit sie was lernen. Sie sind beide alt genug. Seine Frau schließt kurz die Augen, dann lächelt sie. Lass mich raten, du wurdest fürstlich entlohnt, fragt sie sarkastisch. Der Wundarzt schaut etwas verlegen rein. Naja, du weißt ja, die Dubois haben selbst nichts, daher... Louise Bourgeois nickt resigniert. Du hast sie kostenlos behandelt. Sie atmet tief ein. Entschuldige mich einen kurzen Moment, ich brauche kurz frische Luft. Sie verlässt das Haus mit schnellen Schritten und wirft die Tür hinter sich zu. Draußen geht sie ein paar Schritte und lässt sich auf einem Stein nieder. Wie soll es nur weitergehen? Sie hat gehofft, dass alles anders wird, wenn erst Martin zurück ist. Aber selbst mit dem, was er verdient, kommen sie kaum über die Runden. Eine warme Hand legt sich auf ihre Schulter. Geht es dir gut, Liebes? Louise Bourgeois schaut erschrocken auf. Neben ihr steht Madame Pivot, die alte Hebamme, die ihr geholfen hat, ihre 3 Kinder auf die Welt zu bringen. Madame Pivot, ruft Bourgeois erfreut. Sie hätte ich hier nun gar nicht erwartet. Wohnen Sie jetzt etwa auch in unserem Viertel? Nein, ich bin nur zufällig in der Gegend, weil man gegenüber meine Dienste benötigt hat. Eine Steißgeburt, sehr anstrengend, aber Mutter und Kind sind wohlauf. Ist auf dem Stein noch Platz für eine alte, erschöpfte Frau? Sie rückt etwas zur Seite, damit sich die alte Frau dazusetzen kann. Plötzlich kommt ihr ein verwegener Gedanke. Sie richtet sich auf, legt ihre beiden Hände auf die der Hebamme und setzt mit ernster Miene an. Madame Pivot, sagt einmal, wie seid ihr eigentlich damals Hebamme geworden? Wie immer haben wir uns die Details dieser Geschichte ausgedacht, aber sie könnte sich so oder ähnlich zugetragen haben. Die Zufallsbegegnung mit ihrer alten Hebamme erwähnt Louise Bourgeois selbst in ihren Erinnerungen. Und angeblich bringt dieser Zufall sie auf die Idee, selbst Hebamme zu werden. Heutzutage ist die Ausbildung zur Hebamme ein duales Studium. Ende des 16. Jahrhunderts funktionierte das noch etwas anders.
Es war ein Wissen, was von Hebamme zu Hebamme weitergegeben wurde. In der Regel gingen die Hebammen 5 Jahre mit der geschworenen, schon ausgebildeten Hebamme mit und erlernten dann das Handwerk Learning by Doing sozusagen.
Aber Louise Bourgeois hat einen Startvorteil. Sie kann lesen und hat über ihren Mann Einblick in die chirurgische Praxis. Sie liest sich in das Werk von Ambroise Paré ein, bei dem ihr Ehemann viele Jahre in die medizinische Lehre gegangen ist.
Das ist ein Chirurg, ein französischer Chirurg gewesen, der quasi so die moderne Chirurgie mitbegründet hat. Kein studierter Mann. Man muss wissen, dass Chirurgie in der frühen Neuzeit auch ein Handwerksberuf war, genau wie der Hebammenberuf. Also die Zeit war eine Zeit, wo man eben den akademischen Arzt eigentlich gar nicht konkret einsetzen konnte. Der war ein Theoretiker mehr oder weniger. Und die praktischen Berufe waren alles Lehrberufe. Dieser Paré hatte sein Wissen als Militärarzt gesammelt, eben wie Hebammen auch ihr Wissen sammelten. So hatte er es auf dem Feld in den Kriegen dann sich angeeignet, was passiert mit Amputationen, mit Schusswunden, wie kann ich die reinigen, wie kann ich den Menschen erhalten, wenn er einen Arm verloren hat, wie kann ich Blut stillen und so weiter.
Paré hat sich in seinen Büchern nicht nur mit Schusswunden und dergleichen beschäftigt, sondern auch über Praktiken der Geburtshilfe geschrieben. Etwa darüber, wie bei einer Beckenendlage der Fötus gedreht und damit gerettet werden kann. Die damals übliche Methode sieht noch vor, den Fötus mittels Haken oder Schlingen aus dem Mutterleib zu holen, was fast immer den Tod des Fötus und oft auch den der Mutter zur Folge hat. Paré empfiehlt auch, sich anatomische Kenntnisse durch die Teilnahme an Autopsien anzueignen. Eigentlich undenkbar für eine Hebamme jener Zeit. Aber nicht für Louise Bourgeois. Sie kennt nämlich die oberste Hebamme am Hôtel Dieu in Paris, dem ältesten bis heute betriebenen Krankenhaus der Welt. Gegründet wurde es im Jahr 651. In der Zeit, in der unsere Geschichte spielt, hat es also schon gut 1040 Jahre auf dem Buckel, was für einige Staffeln Emergency Room oder In aller Freundschaft reichen dürfte. Im Hôtel Dieu darf sie als eine von 4 Schülerinnen 3 Monate lang den dortigen Hebammen bei Geburten über die Schultern schauen und der Autopsie von Frauen beiwohnen, die während der Geburt gestorben sind. Nach der Lehrzeit geht es ins echte Leben. Louise Bourgeois ist wahrscheinlich von Anfang an eine Ausnahmeerscheinung.
Und das ist aber interessant, dass sie bei komplizierten Geburten auch Rat wusste, dass sie zum Beispiel die Beckenendlage oder die Steißlage, wie man sie auch nennt, begleiten konnte. Dass sie wusste, dass man der Natur ihren Lauf lassen muss, dass man nicht in den Geburtsablauf eingreifen darf, dass man wen unterstützen muss, vielleicht durch entsprechende Kräuter und meditative Techniken, die sie einzusetzen in der Lage waren. Und das war der Unterschied zu den Ärzten, die natürliche Geburten überhaupt nicht betreuten. Wenn sie zu dieser Zeit zu Geburten überhaupt geholt wurden, dann bei großen Komplikationen, wo sie dann mit ihrem chirurgischen Instrumentarium eben eingegriffen haben und unter Umständen ein totes Kind dann zerstückelt und aus der Frau rausgeholt haben, damit die Frau das Ganze überlebt.
Das erste Baby, das Louise Bourgeois auf die Welt bringt, ist das Kind eines ihrer früheren Dienstboten. Sie hat da zwar noch keine Zulassung, aber mittellose Frauen aus der Unterschicht fragen nicht nach Papieren. Der Haken: Das Arbeiten ohne Zulassung bringt kaum Geld ein. Wenn sie die dicken Fische will, entschuldigt den Ausdruck, braucht sie einen Angelschein, sprich eine offizielle Zulassung als Hebamme.
Sie musste examiniert werden bei 2 geschworenen Hebammen und allerdings auch Ärzten. Also auch die nahmen sich damals schon heraus, dass sie Hebammen examinieren, was eigentlich ein bisschen paradox ist, weil sie gleichzeitig bei Hebammen gelernt haben. Männer hatten zu dieser Zeit keinen wirklichen Einblick in das Geburtsgeschäft. Das sollte erst viel später mit der Aufklärung kommen. Und deshalb mussten sie sich zunächst von Hebammen zeigen lassen, wie überhaupt eine Geburt und eine Schwangerschaft und all diese Reproduktionsgeschichten funktionieren.
Lustiges Konzept. Die Schüler prüfen die Lehrerinnen. Dass es zu dieser Zeit überhaupt schon eine Regulierung gibt, ist natürlich gut und ein Fortschritt. Dass das medizinische Establishment beginnt, sich stärker für die Geburtshilfe zu interessieren, im Prinzip ja auch. Dahinter stecken unter anderem ganz praktische wirtschaftliche Gründe. Das Berufsfeld der Chirurgen ist im Umbruch. Sie wetteifern darum, neben den akademisch gebildeten Ärzten anerkannter Teil der medizinischen Welt zu werden und brauchen eigene, einträgliche Betätigungsfelder, um mit den Ärzten konkurrieren zu können, und finden sie unter anderem in der Geburtshilfe. Das wiederum gefällt vielen Hebammen überhaupt nicht. Irgendwie verständlich. Es ist damals ja nicht gerade so, dass Frauen besonders viele Karrieremöglichkeiten offenstehen. Und jetzt machen Männer ihnen auch noch die Geburtshilfe streitig. Es entbrennt ein offener Streit über die Kontrolle der Versorgung von Frauen vor, während und nach der Geburt. Die Hebammen werden dabei immer mehr an den Rand gedrängt und der Kontrolle der Chirurgen unterstellt. Louise Bourgeois scheitert beinahe an der Prüfungskommission. Nicht an den Ärzten, sondern an einer anderen Hebamme, einer gewissen Madame Dupuis. Ihres Zeichens die Hofhebamme der französischen Krone, eine mächtige Position. Und offensichtlich hat Dupuis die Sorge, dass Bourgeois ihr diese Position streitig machen könnte und droht sogar, sie auf den Scheiterhaufen zu bringen, wenn sie auch nur versucht, sie auszuboten. Bourgeois gelingt es trotzdem, die Lizenz zu erhalten, selbst gegen den Widerstand der Hofhebamme. Doch, wie es so schön heißt, man sieht sich immer zweimal im Leben.
Hey, ganz kleiner Einschub von mir. Ich bin Constanze Radnoti, Redakteurin bei Gesundheit hören. Das ist das Audioangebot der Apothekenumschau. Und was ich bei meinem Job hier so cool finde, ist, wie abwechslungsreich er ist. Manche Aufgaben sind eher organisatorisch. Das heißt, ich stelle sicher, dass ein Projekt rund läuft und dass eine neue Podcast-Folge wirklich pünktlich erscheint. Und ich darf aber auch richtig tief eintauchen in Themen. Als Journalistin finde ich das nämlich besonders wichtig, über Themen aufzuklären und euch Fakten und gesicherte Informationen an die Hand zu geben. Gerade auch, wenn es um unsere Gesundheit geht. Und genau das wollen wir mit unserem Podcast bei Gesundheit hören. Die findet ihr alle bei gesundheithören.de und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr sie dann auch abonnieren und bewerten. Wir freuen uns drüber.
»1599 trennt sich König Heinrich IV. Von seiner bisherigen Ehefrau, da sie ihm keine Kinder gebären kann. Da er aus Gründen der Staatsräson zum Katholizismus übergetreten ist, kommt eine Scheidung nicht in Frage. Aber für gute Kunden hat der Papst ein paar Tricks auf Lager. Die Ehe wird annulliert. Vermutlich gegen eine nicht so knappe Bearbeitungsgebühr. Offiziell hat die Ehe damit niemals stattgefunden. So kann der König also wieder heiraten und tut das auch. Die neue heißt Maria de Medici. Bis sie sich offiziell Königin nennen darf, wird es allerdings noch ein paar Jahre bis 1610 dauern. Die neue First Lady ist nicht besonders von der alten königlichen Hebamme Dupuis angetan, die ihr gegen ihren Willen zugewiesen wird. Louise Bourgeois sieht ihre Chance gekommen und will nun selbst Hofhebamme am Schloss Fontainebleau werden. Aber wie? Ein persönliches Vorstellungsgespräch lässt die Hofetikette nicht zu, also schmiedet sie einen ausgetüftelten Plan. Mit Hilfe von Freundinnen und Freunden, Nachbarn, den königlichen Hofdamen, dem Hofphysikus und Dienern arbeitet sie sich zu den entscheidenden Leuten vor und passt genau den Moment ab, an dem Maria de Medici auf einem Bankett außerhalb des Palastes ist. Louise Bourgeois' Helfershelfer dirigieren sie geschickt an eine Position, von der aus Maria de Medici die Bourgeois von Weitem in Augenschein nehmen kann. Ich stelle es mir vor wie bei einer dieser 50er-Jahre-Komödien. Hier eine kleine Ablenkung, da eine Hofdame die Madame unter einem Vorwand in ein Nebenzimmer bittet und schwupps steht man auf einem Balkon und kann im Garten darunter die dort wartende Bourgeois bestaunen, ohne mit dem Hofzeremoniell in Konflikt zu geraten. Wo heutzutage nervige Bewerbungsfragen à la »Wo sehen Sie sich in 5 Jahren?«, »Was sind Ihre größten Stärken?« und »Wenn Sie ein Pizzabelag wären, welcher wären Sie?« gestellt werden, soll der künftigen Königin allein der Anblick der Bewerberin gereicht haben, um festzustellen, dass keine andere Hebamme als Bourgeois sie jemals berühren solle. Ob es sich genauso zugetragen hat, wie Bourgeois es in ihren Memoiren schildert, wissen wir nicht. Klar ist nur, dass sie es nun tatsächlich ganz nach oben geschafft hat. September 1601. Die Welt hält den Atem an. Nun gut, vielleicht nicht die ganze Welt, aber doch ein beträchtlicher Teil davon. Denn von der Geburt des ersten ehelichen Kindes, Heinrichs IV., hängt das Schicksal der ganzen Nation ab. Sollte es ein Sohn sein, würde es zum ersten Mal seit vielen Jahrzehnten eine reguläre Thronfolge geben. Entsprechend groß ist vermutlich auch der Druck, der auf Bourgeois lastet.
Am Hof war es natürlich eine ganz besondere Situation. Sie konnte da nicht mit einer Helferin und noch einer Freundin der Königin erscheinen, sondern diese Geburt war coram publico.
Also öffentlich. Wäre es damals schon möglich gewesen, hätte man sie wahrscheinlich live gestreamt.
Das Kind, was da bei der Königin zu erwarten war, war ja ein Kind der Herrschaft. Das musste auf jeden Fall auch aus der Königin herausgekommen sein. Es durfte nicht irgendwie über eine Bettpfanne oder andere Gegenstände hineingeschmuggelt werden. Und daher brauchte man sehr viel Zeugen bei einer Geburt.
Die Luft ist schwer und verbraucht, die Anspannung greifbar. Im Herzen des königlichen Palastes in Fontainebleau, hinter verschlossenen Türen, kämpft Maria de Medici, die künftige Königin von Frankreich, mit den Wehen. Der Raum ist erstaunlich voll. Dabei hat der König die Anzahl der Teilnehmer bereits begrenzen lassen. Gut 200 Höflinge müssen zu ihrem Leidwesen im Vorzimmer warten. Dennoch sind immer noch 22 Würdenträger im Geburtszimmer, die die Niederkunft bezeugen sollen. Dazu eine Anzahl Ärzte, Hebammen und Bedienstete. Sie alle beobachten angespannt jede Bewegung der königlichen Gemahlin. Irre. 22 Würdenträger, mit Sicherheit alles Männer. Das war kein Kreissaal, das war ein Showroom. Im Märchen klingt es immer so schön, einen König heiraten und dann sind deine Kinder Prinzen und Prinzessinnen. Na danke, kann ich gut drauf verzichten. Aber weiter im Text. Jedes Stöhnen, jeder Seufzer wird hinter vorgehaltener Hand im Flüsterton kommentiert. An ihrer Seite jedoch, anscheinend unbeirrbar und voller Entschlossenheit, steht Louise Bourgeois, die Frau, der das Leben des künftigen Königs in die Hände gelegt wurde. Ruhig, aber bestimmt hält Bourgeois die Hand der werdenden Mutter. Majestät, euer Unwohlsein betrifft eher euch als das Kind. Ihr werdet stark sein müssen. Die Angesprochene stöhnt erneut, nickt aber. An die Ärzte gewandt gibt Bourgeois Ratschläge für Heilmittel, die die Gebärende unterstützen sollen. Doch die anwesenden Mediziner sind unschlüssig. Erwartet man wirklich von ihnen, die Weisungen einer Frau zu befolgen? Die Stimme des Königs erhebt sich polternd über ihr Getuschel. Niemand soll Ratschläge geben außer den Ärzten, aber nachdem sie Bourgeois befragt haben. Ihr werdet zusammenarbeiten, bis mein Sohn sicher geboren ist. Die Ärzte werfen sich einen kurzen Blick zu, dann winkt einer einem Boten heran und schickt ihn los, die entsprechenden Mittel zu holen. Die Geburt ist anstrengend für Mutter und Kind, doch schließlich ist es soweit, das Kind ist da. Schnell säubert Bourgeois den königlichen Säugling und wickelt ihn in ein weiches Laken. Er ist still, zu still. Als sie mit dem Bündel zum König hinüberschreitet, um ihm seinen Sohn zu präsentieren, weicht die im Raum versammelte Menge ehrfürchtig zurück und gibt eine Gasse frei, durch die Louise Bourgeois hindurchschreitet wie durch ein Ehrenspalier. Beim König angekommen, zeigt sie ihm das Neugeborene und flüstert leise, aber eindringlich, sodass es außer ihm niemand hören kann: Mon roi, dieses Kind ist schwach. Wenn es das Kind eines anderen wäre, würde ich ihm Wein geben, um seine Kräfte zu beleben. Heinrich IV. Nickt ernst. Tu, was nötig ist. Er winkt einen Lakaien heran, der eine geöffnete Weinflasche herbeibringt. Bourgeois nimmt einen kräftigen Zug direkt aus der Flasche, hebt den Säugling an ihre Lippen und flößt ihm einen kleinen Schluck ein. Der kleine Prinz mag das offenbar überhaupt nicht. Er schreit. Lauter und lauter. Gut so. Es wirkt, als hätte der von Bourgeois eingeflößte Wein dem Kind neue Kraft verliehen. Der zukünftige König Frankreichs wird leben. In diesem Moment rettet Bourgeois nicht nur das Kind, sie sichert die Zukunft Frankreichs und der Bourbonen. Mit dem Schreien des Säuglings fällt auch die gesamte Anspannung im Saal. Es wird gejubelt, applaudiert, Vivat-Rufe ertönen. Der König lächelt. Er hat Bourgeois beobachtet, hat gesehen, wie ruhig sie blieb, hat ihr Vertrauen in sich selbst, in die Mutter und in das Kind gesehen. Ihre Gelassenheit hat ihm gezeigt, was er wissen will und was er so sehnlich erhofft. Es ist ein Junge, ein Thronfolger. Sie braucht es ihm nicht mit Worten zu sagen. So schildert Bourgeois selbst etliche Jahre später die Geschichte. Und sie zitiert den König. »Ich habe schon viele Menschen gesehen«, soll er gesagt haben, »aber noch nie jemanden mit so viel Entschlossenheit, weder Mann noch Frau, weder im Krieg noch anderswo, wie diese Frau hier. Keine Frau hätte es besser machen können als sie. Ich werde dich von nun an Marésolu nennen.« Marésolu, die Entschlossene. Das haut sicher hin, aber ob sie die Lobeshymne des Königs und den Rest der Geschichte ganz detailgetreu wiedergegeben hat, wird von ihren Konkurrenten angezweifelt. Der Leibarzt des Königs, Jean Hérouard, überliefert in seinem Tagebuch eine ganz andere Sicht auf die Geschehnisse. Das Kind wurde von Madame Louise Bourgeois, Hebamme aus Paris, empfangen. Nachdem das Kind vollständig geboren war und schwach wirkte, erhielt es eine kleine Menge Wein von Monsieur Guimot, dem Chirurgen des Königs, während die Hebamme die Königin bandagierte. Ich gab ihr ein wenig mit weißem Wein verdünntes Mithridaticum. Weit weniger dramatisch und fast etwas langweilig. Sieht man vom Mithridaticum ab, einem sogenannten Universalheilmittel und Gegengift, das zu diesen Zeiten seit anderthalb Jahrtausenden in verschiedenen Zusammensetzungen genutzt wird. Neben Kräutern sollen zu den Ingredienzien oft auch vermeintlich magische Substanzen wie Entenblut oder Krötenfleisch gezählt haben. Vom Ursprung dieses Mittels haben wir übrigens in unserer letzten Episode über Paul Ehrlich erzählt. Im Bericht des Arztes spielt Bourgeois nur eine kleine Rolle bei der Geburt und wird schon gar nicht von den medizinischen Autoritäten um Rat gefragt. Eine unbedeutende Assistentin, bestenfalls. In der Sicht der damaligen Mediziner ist das wohl auch die bevorzugte Art und Weise, wie Hebammen ihren Dienst zu verrichten haben. Unauffällig, dienstbar und im Hintergrund. Die zukünftige Königin jedenfalls ist ihrer Madame Bourgeois dankbar.
Sie wurde sehr gut besoldet jetzt von dieser Königin. Sie hat sie zu ihrer Hofhebamme gemacht. Es war natürlich auch ein Prestige und ein Karrieresprung für sie. Die Hebamme der Königin hatte natürlich immer eine besondere Stellung.
Bourgeois kann sich in den nächsten 26 Jahren als wichtigste Hebamme Frankreichs und der Krone etablieren. Nach dem Thronfolger Louis, dem späteren König Ludwig dem 13., holt sie bis 1609 noch 5 seiner Geschwister auf die Welt. Für diese Dienste wird sie fürstlich entlohnt. Sie bekommt zum Beispiel für die letzten 4 Geburten jeweils 900 Livres. Da muss eine alte Frau lange für stricken. Zum Vergleich. Eine normale Hebamme verdient gerade einmal um die 50 Livres. Dazu kommt eine einmalige Zuwendung von 6.000 Livres, wohl als Anerkennung für die bisherigen Dienste, und eine jährliche Rente von 300 Livres. Und nebenher betreut sie auch weiterhin bürgerliche Frauen in der Stadt. So um die 3 bis 5 Klientinnen sind es in der Woche. Und sie beginnt zu schreiben. Louise Bourgeois ist die erste Hebamme seit dem Mittelalter, die ihre Erfahrungen zu Papier bringt. Und diesem Umstand verdankt sie es vor allem, dass ihr gut 400 Jahre später eine ganze Folge dieser hervorragenden Podcast-Serie gewidmet wird. Seit Jahrhunderten wird das praktische Wissen um die Geburtshilfe mündlich weitergegeben. So vieles geht dabei verloren oder wird verfälscht. Mit Louise Bourgeois beginnt der lange Weg von der Tradition zur Wissenschaft. Den ersten Band ihrer Observations diverses bringt sie 1609 heraus. Der komplette Titel lautet übersetzt »Verschiedene Beobachtungen zu Sterilität, Fehlgeburt, Fruchtbarkeit, Geburt und Krankheiten von Frauen und Neugeborenen ausführlich behandelt und erfolgreich angewendet.« Letztlich handelt es sich um einen wilden Mix aus medizinischen Ratschlägen, historischen Erzählungen und ein paar Erziehungstipps für angehende Eltern. Sie setzt dabei vor allem auf Erfahrungswissen, nicht auf die Texte antiker Ärzte, die seinerzeit die Basis aller medizinischen Lehre bilden. Ihre Ratschläge können regelrecht Leben retten. Sie gibt zum Beispiel Praxistipps, wie man Wehen einleitet, wenn das Becken zu eng ist, wie man ein Baby mit schwieriger Geburtslage sicher zur Welt bringt und was zu tun ist, wenn die Nabelschnur um den Hals gewickelt ist. Im Gegensatz zu ihren Zeitgenossen legt sie großen Wert auf das Waschen und auf die Psyche der Gebärenden. Sie empfiehlt beispielsweise Ruhe im Geburtszimmer und gibt Tipps zum Umgang mit Wochenbettdepressionen. Sie räumt auch mit alten Mythen auf, etwa, dass bei Zwillingen immer nur einer überleben würde, wenn es zwei Jungs oder zwei Mädchen sind. Solche handfesten, praxisnahen Infos, speziell für Frauen und aus einer weiblichen Perspektive, sind damals noch eine Seltenheit. Kein Wunder, dass die Observation diverse bald ins Deutsche, Englische und Niederländische übersetzt werden. Der zweite Band, den sie im Jahre 1617 herausbringt, mischt medizinische Tipps mit persönlichen Anekdoten. Der dritte Band besteht hauptsächlich aus Fallbeispielen und erscheint 1626. Ein Kapitel widmet sie ihrer Tochter Antoinette, die in die Fußstapfen ihrer Mutter tritt. Das Kapitel erzählt ungeschönt, was es wirklich bedeutet, Hebamme zu sein, und das in einer Zeit, in der so etwas noch völlig unüblich ist. Sie spricht über heikle Themen wie Abtreibung und Geschlechtskrankheiten, aber auch darüber, wie man als Hebamme den Kopf aus der Schlinge zieht, wenn eine Entbindung mal nicht so glatt läuft. Sie empfiehlt ihrer Tochter, gegenüber den Patientinnen offen zu sein, ihr Vorgehen zu erklären und bei mittellosen Klientinnen auf Honorar zu verzichten. Bezeichnenderweise gesteht sie im zweiten Band auch offen frühere Fehler ein. Lerne bis zum letzten Tag deines Lebens. Um das zu können, benötigst du große Bescheidenheit, rät sie ihren Leserinnen. Naja, das mit der Bescheidenheit war wohl selbst nicht die größte Stärke von Marie-Solu, aber lassen wir das. Aus ihrem Text geht auch hervor, dass sie sich inzwischen, auch dank ihrer Bücher, innerhalb der Männerwelt der Medizin einen respektablen Platz erkämpft hat. Sie nimmt ganz selbstverständlich neben Ärzten und Chirurgen an Autopsien teil und führt kleinere chirurgische Eingriffe selber durch.
Es gibt ja immer einen Machtkampf zwischen Hebammen und Ärzten. Erstaunlicherweise fängt der schon in der frühen Neuzeit an. Also seit dieser Zeit haben wir jedenfalls Zeugnisse darüber, dass die Ärzte sich einbilden, die bessere Geburtshilfe zu können, weil sie eben als Mediziner mit anderen Instrumenten arbeiten dürfen. Da mussten die Hebammen immer wieder auch sich verteidigen. Und wenn sie Bücher schrieben, war es natürlich gut, dann konnten sie auch im intellektuellen Diskurs dieser Zeit dann mitgestalten und ihre Kenntnisse unter Beweis stellen.
Kurz, sie befindet sich jetzt am Höhepunkt ihrer Karriere. Und sie baut etwas auf, das man fast eine medizinische Dynastie nennen könnte. Ihre jüngste Tochter Antoinette wird Hebamme am Hospital Hôtel Dieu in Paris. Eine weitere Tochter heiratet einen Chirurgen, der später zum Leibchirurgen des Königs und der Königin werden wird. Ihr Sohn Jean wird Apotheker. Im Jahr 1627 ist Louise Bourgeois 64 Jahre alt und könnte sich eigentlich getrost und gut versorgt zur Ruhe setzen. Da kommt es zur Katastrophe. Die Prinzessin Marie de Bourbon-Montpensier, Schwägerin des inzwischen zum König gekrönten Ludwig des 13., stirbt in Louise Bourgeois Obhut kurz nach der Geburt eines Mädchens. Die Königinmutter Maria de Medici ordnet eine Autopsie an. Der Autopsiebericht stellt keine direkte Schuld am Tod der Prinzessin fest, deutet aber an, ein in der Gebärmutter verbliebenes Stück der Nachgeburt sei für den Tod der Prinzessin verantwortlich. Bourgeois zweifelt den Bericht an und teilt mächtig gegen die Verfasser aus. Ein ungenannter Autor, sehr wahrscheinlich der Hofchirurg Guimot, verfasst daraufhin eine Gegenschrift, in der er gleich noch ihr Buch verreißt und der in dem Satz gipfelt: Alle gelehrten Männer, die ihr Buch gesehen und ihre Praktiken beobachtet haben, kennen sie und lehnen sie ab.
Und es wäre sehr gut und nützlich, wenn Frankreich nie wieder unter den Folgen ihres Tuns leiden müsste. Rums, das war heftig. Niemand, auch nicht die Hebammen, für die sich Bourgeois noch jahrzehntelang stark gemacht hat, wollen danach noch für sie Partei ergreifen. Und die Situation am Hof hat sich grundlegend geändert. König Heinrich IV. Ist 1610 ermordet worden. Sein Sohn, den Louise Bourgeois an jenem schicksalsträchtigen Tag mit auf die Welt gebracht hat, ist ihm inzwischen auf den Thron gefolgt. Die Königsmutter, Maria de Medici, die bisher immer ihre schützende Hand über Bourgeois gehalten hatte, ist nach Auseinandersetzungen mit ihrem Sohn quasi entmachtet. Bourgeois steht allein auf verlorenem Posten. Der Skandal ist das Aus für ihre Karriere. Nachdem ihr Einspruch erfolglos bleibt, zieht sich Louise Bourgeois umgehend vom Hof zurück. Wir wissen nicht genau, wie ihre letzten Jahre nach 1627 verlaufen. Ihr Mann Martin stirbt 1632. 3 Jahre später bringt sie ein letztes Buch heraus, die Recueil de Secrets, sozusagen die Sammlung der Geheimnisse. Es ist vor allem eine Rezeptsammlung für Hebammen, die Bourgeois ursprünglich ihrer Tochter als Familiengeheimnis weitergeben wollte. Vielleicht ist das Buch ein letzter Versuch, ihre Reputation als wichtige Instanz in der Geburtshilfe wiederherzustellen. Der Aufstieg und Fall der Hebamme Louise Bourgeois ist bezeichnend für das Schicksal der Hebammen im restlichen Europa. Frankreich ist nur das erste europäische Land, in dem sich die männlichen Mediziner nicht nur in die Praxis der Geburtshilfe einmischen, sondern dass auch die Hebammen immer mehr unter männliche Kontrolle stellt. Andere Länder folgen bald diesem Beispiel. Bevor sich jemand beschwert, es ist natürlich absolut nichts gegen Männer in der Geburtshilfe einzuwenden. Genauso wenig wie gegen Männer beim Windelwechseln, in der Kindererziehung, ach und eigentlich gegen Männer allgemein. Wäre natürlich schön gewesen, wenn Männer und Frauen schon zu Bourgeois-Zeiten zusammen an einem Strang, sozusagen an einer Nabelschnur, gezogen hätten. Wenn die Männer die Frauen nicht verdrängt, sondern von ihnen gelernt hätten. Aber, naja, Geschichte ist kein Wünsch dir was. Von Louise Bourgeois bleibt ein wegweisendes Werk, das durch seine Methodik den Übergang zwischen der mittelalterlichen und der modernen Geburtshilfe markiert. Und das vielleicht erstmals den Blick der Medizin ausdrücklich auf ein beinahe unbekanntes Gebiet lenkt. Die Geheimnisse des weiblichen Körpers.
Also, das Wissen über die weibliche Anatomie hat in allererster Linie Hebammen. Weil sie ja die Frau wirklich in Situationen gesehen haben, in denen Männer sie nicht gesehen haben. Ärzte hatten da gar keinen Einblick. Ärzte, denen ist es lange Zeit nicht um diesen Frauenkörper gegangen. Das war alles ein bisschen seltsam. Das hat Ärzte nicht interessiert. Das ändert sich jetzt.
Natürlich sehr langsam. Vielleicht hört ihr mal in dem Podcast The Sex Gap zu geschlechtergerechter Medizin von Gesundheit hören rein. Der beschäftigt sich damit, wie bis heute der Fokus auf den männlichen Körper die Behandlung von Frauen beeinträchtigt. Bourgeois Bücher bleiben für viele Jahrzehnte das Standardwerk für Hebammen und inspirieren in Deutschland, England und den Niederlanden andere dazu, eigene Handbücher zu verfassen. Sie stehen aber auch für den Kampf für eine eigenständige, gleichberechtigte Stellung der Hebammen, durch die sich offenbar die männliche Welt der Mediziner bedroht fühlte. Wie sehr, zeigt sich an der verfälschten englischen Übersetzung ihrer Bücher. Dort wurde etwa an den entscheidenden Stellen das Wort Hebamme durch den Begriff Chirurg ersetzt. Die damaligen männlichen Übersetzer können es mit ihrem Ego offenbar nicht vereinbaren, dass Hebammen in diesem Metier als kompetenter dargestellt werden als ihre männlichen Kollegen. Ich bedanke mich herzlich bei Frau Professor Dr. Marita Metzbecker für das tolle Gespräch. Und natürlich bei euch fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder Spotify. Das hilft anderen, den Podcast zu entdecken. In der nächsten Episode bleiben wir ein bisschen beim Thema, springen aber ins 19. Jahrhundert. Zu dieser Zeit haben Ärzte und Chirurgen die Geburtshilfe zu ihrer Sache gemacht. Die Krankenhausgeburten nehmen zu und die Folgen sind katastrophal. Unter der Aufsicht der Ärzte sterben viel mehr Mütter als bei Geburten mit Hebamme. Der Arzt Ignaz Semmelweis nimmt den Kampf gegen das Kindbettfieber auf, wird dafür in die Irrenanstalt gesperrt und kommt dort unter mysteriösen Umständen ums Leben. Heute kennen wir ihn als den Retter der Mütter. Bis dann, eure Andrea Sawatzki.
Siegel der Medizin. Ein Podcast von Gesundheit hören. Das Audioangebot der Apothekenumschau. Executive Producers Gesundheit hören: Dr. Dennis Ballwieser und Peter Glück. Executive Producers Wake Word: Ruben Schulze-Fröhlich und Christoph Falke. Autor und Regisseur: Volker Strübing. Redaktion, Recherche und Unterstützung: Josefine Arleit und Sarah Möser. Redaktion Gesundheit hören: Konstanze Radnoti und Kari Kungel. Medizinisch-pharmazeutischer Faktencheck: Dr. Andreas Baum, Dr. Roland Mühlbauer und Dr. Martin Alwang. Produktionsleitung: Josefine Arleit. Sounddesign: Philipp Klauer. Komposition: Johannes Cornelius. Produziert von den Wake Word Studios in München.